Also vielleicht auch für euch zur Information, wir werden die eigentliche Anbetungszeit nachher machen. Wir gehen ja gerade durch die Psalmen. Und wir hatten einfach den Eindruck gehabt, dass es gut ist, wenn wir Dinge verarbeiten, nachdem wir jetzt gleich auch einiges hören werden aus einem weiteren Psalm. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, darüber zu beten, wenn Gott euch was gibt, irgendwas, einen Eindruck, ein Zeugnis, das weiterzugeben, nach vorne zu kommen, den Mut zu haben, auch vielleicht was Ergänzendes, ja, was du siehst, wow, was zu dir jetzt spricht, gerade auch aus dem Text heraus, und dass wir nachher eine Anbetungszeit haben, wo wir ein Geben und Nehmen haben, wo wir Gott anbeten, wo wir auf ihn hören, Dinge weitergeben, zum Gebet kommen können und was auch immer noch. Wir haben heute im Psalm 142 und den könnt ihr schon mal aufschlagen. Und er beginnt mit dem Vers 1, da heißt es, ein Maskil von David, als er in der Höhle war. Wie gesagt, das ist eine bestimmte Art von Lied, die damals gesungen wurde. Ein Gebet, als er in der Höhle war. Das ist mit Sicherheit so die schlimmste Erfahrung. Eine Höhle ist für ein Tier, nicht für einen Mensch. Es gab vielleicht mal Höhlenmenschen, aber eine Höhle ist nicht für einen Mensch gedacht. Und wenn man sich in eine Höhle verkriechen muss, das ist schon richtig, richtig übel. Nun, keiner von uns, glaube ich mal wenigstens, lebt zurzeit in der Höhle. Vielleicht ist da eine Studentenbude eine Höhle. Aber du fühlst dich vielleicht so, dass du dich irgendwie in einer Höhle befindest. Aus der Tiefe. Wir wollen ganz bewusst mit dieser Serie, die wir bis vor Advent haben werden, ganz bewusst dir helfen, in deiner Situation zu leben, da wo du bist und damit und da rauszukommen, wenn du dich in der Tiefe fühlst und zu erleben, wie Gott dir raushilft. Also das kann Verschiedenes sein. Das kann sein, dass du krank bist, durch Leid gehen musst, unbeantwortete Fragen hast, dich voll in der Sackgasse befindest, bedrängt wärst, gemobbt wärst oder einfach am Ende. Oder dass du Leute um dich rum hast, die in so einer Situation drin sind. Und dann kann diese Serie dir einfach auch helfen, andere zu verstehen. Vielleicht dein Ehepartner, vielleicht dein Freund, Bekannter, Kollege, was auch immer. Wir haben hier diese Serie auch bewusst gewählt im Hintergrund auf Davids Leben. Wir haben letzte Woche gehört, dass er geflohen war vor Saul. Er war ja ursprünglich am Hof von Saul gewesen. Er hat eine Traumkarriere gemacht, er hat eine Traumfrau geheiratet und plötzlich sieht er sich konfrontiert mit einem durchgeknallten König, der auch außerdem sein Schwiegervater war, der ihn bedrängt hat, der ihn verfolgt hat, der ihn bis auf den Tod, der ihm einfach den Tod gewünscht hat und ihn am liebsten aus dem Bett geholt hätte und ihn umgebracht hätte. Und David flieht und er kommt eines Tages in seiner Flucht bei den Philistern an. Jürgen hat die letzten zwei Male davon berichtet und er weiß sich keinen anderen Ausweg mehr, als sich crazy, verrückt zu stellen. Ihm ist der Sabber dem Mund runtergelaufen, nur damit er aus dieser Zwickmühle rauskommt. Er flieht, er kann also entkommen oder wird rausgeworfen von den Philistern aus Gat und flieht in eine Höhle, in Adullam. Adullam befindet sich circa südöstlich von Israel und hat dort jetzt, ist er angekommen. Und wir befinden uns jetzt hier mittendrin in dieser Situation. Und was will man in so einer Situation machen? Man fängt einfach an zu schreien, man fängt an zu weinen und vielleicht geht es dir da gerade so. Ja? Du sitzt jetzt vielleicht hier äußerlich gut, äußerlich glücklich, aber wenn du alleine bist in deiner Höhle, wenn du alleine bist, dann kommen dir die Tränen, dann ist dir zum Weinen zumute. Das macht David auch. Und was er dort genau getan hat, das hören wir uns jetzt mal an in unserem Psalm 142. Und ich habe es hier in der Luther-Übersetzung. Wir haben übrigens die Genehmigung, das abzuspielen. Ich muss aber einen kleinen Werbeblock einführen, damit wir das abspielen dürfen. Das ist die große Hörbibel von Martin Luther, szenisch. Könnt ihr bestellen. Okay? Damit habe ich jetzt die Genehmigung, das abzuspielen.
Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust.
Vers 2, da heißt es, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Und meine Frage, die sich da gerade mal am Anfang stellt, wohin schreie ich, wenn ich frustriert bin und wenn ich Not habe? Die Frage sollten wir uns alle mal stellen. Ich stelle oft fest, dass meine Not und mein Ärger sich halt eben so äußert. Ich lasse es irgendwo raus. Und oftmals nicht bei Gott, sondern bei Menschen. Das kann sich dann irgendwie entladen in einem Streit, zum Beispiel mit meiner lieben Frau. Also jetzt ganz selten, aber mit meinen Kindern, mit Geschwistern oder wie neulich mit dem Telefonanbieter. Ja, da hat man ja meistens 45 Minuten Zeit in der Warteschleife, wo sich der Adrenalinspiegel so richtig steigt. Okay. Aber ich habe mir echt vorgenommen, beim nächsten Mal werde ich ruhig bleiben, ja? Und habe ich ja Zeit auch zum Beten und ruhig zu werden. Aber was kann das noch sein? Es kann sein, ich ziehe mich einfach zurück in meine Höhle. Das geht mir auch oft so. In mein Büro, in meinen Keller oder was auch immer. Oder ich suche Trost in irgendwas. Und das kann Verschiedenes sein. Manche suchen Trost im Essen, andere suchen Trost in der Musik, andere suchen Trost im Internet. Das kann natürlich auch verhängnisvoll sein. Wie gehe ich um, wenn ich gefrustet bin, wenn ich am Ende bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß? David schreit, und wenn hier Schreien steht, dann ist da auch Schreien gemeint. Er schreit. Soll ich das mal vormachen? Sarah, nein, das ist mir so peinlich. Nein, ich mach's nicht. Er schreit. Er schreit um Hilfe, aber er schreit zu Gott um Hilfe. Wisst ihr, warum er zu Gott schreit? Er hat ja sonst niemand. Ja? Im Vers 3 sagt er, ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Ich weiß aus vielen Situationen, dass es gut war, ich sage das mal ganz bewusst, dass es gut war, wenn es Zeiten gab, wo ich niemand hatte, bei dem ich mein Herz ausschütten konnte. Und ich möchte das wirklich jetzt mal euch mitgeben. Das heißt nicht, dass wir nicht transparent sein sollen. Es kann ja auch sein, ich verberge das, ja. Ich zeige nach außen immer das Happy Smile, aber teile mich niemand mit. Aber manchmal ist es gut. Vielleicht, weil andere das nicht immer ganz verstehen können, was ich gerade erlebe. Oder weil es einfach eine Überforderung wäre. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Charles Haddon Spurgeon. Den werde ich öfters mal zitieren. Der hat die Schatzkammer Davids geschrieben und das ist richtig, richtig gut. Wenn ihr mal was richtig Gutes lesen wollt zu den Psalmen, dann googelt mal. Das könnt ihr auch übrigens kostenlos runterladen. Er hat Folgendes gesagt. Im Blick hier auf diesen Psalm 142 auf Davids Situation. Wenn er, was ihn drückt und ängstigt, vor Menschen laut werden ließe, so wäre es leicht möglich, dass er nur Verachtung von den Hochmütigen, Hartherzigkeit von den Gleichgültigen oder erheucheltes Mitleid von den Falschen erführe. Darum entschließt er sich, nur vor Gott seinen Herzensjammer sich ergießen zu lassen. Kennst du das? Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Mit Sicherheit hast du es erlebt. Du teilst dich jemand mit, du öffnest dich und du erlebst Verachtung, du erlebst Hartherzigkeit oder du erlebst erheucheltes Mitleid. Das passiert häufig auch unter Christen leider. Ja, das habe ich auch schon öfters gemacht. Ja, da knallt man einem einen Bibelvers um die Ohren oder sonst irgendwas. Und das ist tragisch. So kann eine Krise sehr schnell zu einer Sackgasse werden, vielleicht auch aus Angst, ich kann das niemandem mitteilen, da ist niemand da, dem ich das sagen kann und ich renne voll in die Sackgasse rein und greife mir jedes Ding, was mir irgendwie helfen kann, da rauszukommen. Und das ist eine große Gefahr. Für David war das keine Sackgasse, ihr wisst, was eine Sackgasse ist, für David war es eine Einbahnstraße, das ist ein Unterschied. keine Sackgasse, die endet, sondern für David, ihn hat das sozusagen getrieben, das war wie eine Einbahnstraße und diese Einbahnstraße, die ging zu Gott. Das finde ich echt krass hier bei ihm. Und hier nochmal ein Satz von Spurgeon und das ist vielleicht der wichtigste Satz von der ganzen Predigt. Was immer uns dazu bringt, zu Gott zu schreien, das ist ein Segen. Was immer uns dazu bringt, zu Gott zu schreien, das ist ein Segen. Schau dir mal deine Schwierigkeiten, deine Situation, deine Not, vielleicht sogar deine Krankheit an im Licht dessen. Was immer uns dazu bringt, zu Gott zu schreien, das ist ein Segen. Das erlebt David hier. Und wenn es nur ein kleiner Pfad ist, ein ganz schmaler Pfad, eine Tür, die nur ein Spalt offen ist. Im Vers 4 sagt er Folgendes. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und siehe, ich habe ja niemand, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. David konnte ein Lied davon singen, das macht er hier auch. Vor kurzem war er noch Superstar. ISDS, Israel sucht den Superstar, ja. Er war wirklich Superstar gewesen. Die Mädels haben ihm zugejubelt. Und jetzt sitzt er hier völlig einsam, völlig verlassen. Fühlt sich völlig allein. Interessant. Obwohl Gott hat ihm tatsächlich Menschen an die Seite gestellt. Das ist jetzt etwas, was ein bisschen tricky ist, ja. Er sagt, er ist ganz allein und du denkst jetzt, er sitzt ganz allein in der Höhle. Aber wenn wir mal den Kontext lesen, dann könnte man nachschlagen im 1. Samuel Kapitel 22. Wer eine Bibel dabei hat, dürfte gerne mal aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 22, da heißt es nämlich, und David ging von dort weg und kam in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Nicht nur das, sondern noch mehr gesellten sich zu ihm. Es heißt in Vers 2, und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und du denkst, wunderbar. Aber schaut mal, was das für Leute sind. Also David hat hier eine richtige Psychoklinik um sich rum. Ja? Bedrängte, erbitterte, verschuldete. Das waren nicht unbedingt die Leute, die ihn stärken konnten. Die haben wirklich ihre Päckchen mit dabei gehabt. Und dazu, ich finde das sehr, sehr interessant, wenn wir hier diesen Kontext haben und wir hören, David sagt, ich bin völlig alleine. Da kann man eigentlich zwei Dinge von ableiten. Du kannst mitten in einer Masse von Menschen sein, vielleicht sogar harmonische Familie, Gemeinde, was auch immer, aber du fühlst dich allein, fühlst dich unverstanden. Ist durchaus möglich. So ging es David. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, vielleicht bist du gar nicht so alleine, wie du denkst. Du fühlst dich alleine, aber vielleicht hat tatsächlich Gott Leute um dich rumgestellt, die dir helfen könnten. Ob sie es tun, ich weiß es nicht. Oder sie würden es gerne tun, aber ich lasse sie nicht an mich ran. Kann ja auch sein. Ich glaube, unsere Gemeinde, wir als Gemeinde, sollten das sein. Wir können jetzt mal schnell ein neues Logo machen mit einem Herz drauf, ja, indirekt. Aber entscheidend ist ja nicht die Verpackung, entscheidend ist, was drin ist, oder? Und ich glaube, hier haben wir noch was zu lernen. Dass wir Menschen zur Seite stehen, hier jetzt im Gottesdienst, in unseren Hauskreisen, im Gebet, in der Seelsorge und da uns gegenseitig helfen. Menschen ein Ohr geben, ja? Und nicht hier, wie Spurgeon das formuliert, Hartherzigkeit und erheucheltes Mitleid. Wir hatten letzte Woche ein Pastorentreffen gehabt von der Calvary Chapel. Und da hat ein junger Ami-Pastor, der schon seit vielen Jahren mittlerweile in Deutschland ist, sagte, dass er im Gegensatz zu Amerika hat die Ernsthaftigkeit der Christen hier total schätzt. Dann sagt er mir, auf der anderen Seite leidet er total unter der Kaltherzigkeit und Lieblosigkeit vieler deutscher Christen. Jetzt könntest du sagen, ja, typisch Ami. Aber das hat mir echt so einen Stich ins Herz gegeben. Und ich habe mir sofort gedacht, okay, wie sieht es mit mir aus? Die Calvary Chapel Bewegung ist eigentlich entstanden und eines der größten Markenzeichen war die Liebe, die deutlich wurde. Da kamen Leute hin, ich werde euch mal am Schluss hier unsere Predigt ein Beispiel zeigen von einer Person. Da kamen Leute hin, die kamen in den Gottesdienst und natürlich, es war die Lehre, es war der Worship, aber es war die Liebe, die da war, von der die Leute ergriffen wurden. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wie sieht das bei uns aus? Und jetzt muss ich ja sagen, der Martin, unser Ältester, der sagt immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei mir aus mit der Liebe? Es geht nicht darum, dass ich jetzt selbst irgendwie Liebe produziere, hier mit dem Keep Smiling immer rumlaufe, aber das bedeutet, wie stark bin ich von seiner Liebe abhängig, dass ich diese Liebe weitergeben kann an andere. Und ich möchte einfach, dass wir da hinkommen. Das ist ein ganz starker Aspekt von dieser Geschichte hier. David ist nicht allein und doch ist er allein. Ich weiß nicht, wie eng er mit seinen Brüdern war. Die waren am Anfang nicht unbedingt auf seiner Seite gewesen. Die haben sich lächerlich über ihn gemacht, die haben ihn gemobbt und alles. Ich weiß nicht, wie die Situation hier war. David ist nicht allein, aber er ist allein. Ich glaube, wir können gewaltig was dazu beitragen, dass wir einander helfen, aus der Tiefe rauszukommen. Ich denke an dieses Zeugnis, was wir auch vor ein paar Wochen gehört haben, hier von einer Schwester, die gesagt hat, sie war in so einer Not gewesen. Sie hat zu Gott geschrien, aber sie hat auch eine Freundin gewhatsappt, ja, und hat gemerkt, wow, da ist jemand, der hat ein Ohr für mich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von dieser ganzen Geschichte hier. Und dennoch möchte ich hier zurück auf den Text kommen. Und dennoch, das Primäre, was David hier hat, ist Gott. Und das war kein One-Time-Gig, also eine Geschichte, sondern das war eine Sache, die ihn eigentlich ständig begleitet hat. Er schreibt hier im Vers 6, zu dir habe ich um Hilfe geschrien. Und wenn du eine Luther hast, heißt es, ich schreie zu dir um Hilfe. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Ich habe Jürgen gefragt, er ist unser Hebräisch Spezi. Er hat gesagt, es ist perfekt. Stimmt's? Das steht im Perfekt. Das heißt, hier steht tatsächlich, zu dir habe ich um Hilfe geschrien. Also, das war Lifestyle. Lebensstil. Lebensstruktur. Ich erinnere euch, Jürgen hat letzte Woche über diesen anderen Psalm gesprochen, wo das auch deutlich zum Ausdruck kam. Dass er das ständig in seinem Leben integriert hat. Das war ein langer Prozess, das fing eigentlich schon in seiner Kindheit an. Also Gott möchte uns in eine Art Lebensstil reinführen, dass wir das lernen, mit ihm auszumachen. Ich kann also nicht, wenn ich in einer Notlage oder wenn ich in einer langen Zeit von wo ich nicht so mit Gott zusammen war und jetzt plötzlich erwarten, dass ich bete und dass dann was passiert, sondern es ist ein Prozess, in dem ich hineinkomme. Da können wir uns gegenseitig auch ermutigen und herausfordern, dass wir dahin kommen. Mir geht das auch so. Da gibt es immer wieder Höhen und Tiefen, wenn ich so meine Vergangenheit bis heute anschaue. Und genau diese Tiefen waren oft die Zeiten, die mich in die Arme Gottes gebracht haben. Und dann kommen oft die Höhen und dann lasse ich das wieder fallen. Aber die Sache ist halt, dass wir im Grunde genommen eine Konstanz hier hineinbekommen. Dann auch gerade, wenn es uns gut geht, dass wir diese Disziplin haben, dass wir dranbleiben, dass wir ihn suchen. Gerade auch, wenn wir keine Lust haben, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und wir kennen alle solche Lebensumstände. Wenn du Mutter bist oder als Eltern mit deinen Kindern oder wenn du in deinem Job bist. Es gibt immer wieder so Situationen, wo du am liebsten alles hinschmeißen würdest. Und es ist nicht immer einfach. Das Leben ist nicht easy. Für mich ist das, ich sage es euch ganz ehrlich, für mich ist das Pastorendasein jetzt auch nicht der Burner für mich. Ja? Ich bin zum Beispiel kein beständiger Typ. sagt Sarah immer zu mir. Ja? Ich bin kein Beständiger. Und ich mache das jetzt schon hier seit über 16 Jahren. Ich habe mal so reflektiert, es sind ca. 1000 Predigten, die ich schon gehalten habe. Und ich denke, ey, das ist ja crazy. Aber eigentlich vom Typ her bin ich immer offen für Neues. Ich könnte von meinem Naturell irgendwo alle paar Jahre irgendwas völlig Neues machen. Aber Gott hat mich hier reingestellt. Und um das, ich sage es jetzt nicht, um das auszuhalten, um das kontinuierlich zu tun, musste ich immer wieder zu Gott hin und auch teilweise meine Not ihm bringen und sagen, Gott, du siehst das. Du hast mich hier reingestellt und ich möchte, dass du mir die Freude gibst. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Dient dem Herrn mit Freuden. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott in diesen Tiefzeiten das gemacht hat. Aber es braucht diese Konstanz, dran zu bleiben. Mein Wunsch ist, dass diese Serie so eine Art Lebensmuster oder Lebensstil wird für unser Leben. Und dazu gehört tatsächlich, dass wir uns Menschen anvertrauen, das habe ich eben bereits gesagt, hier in der Gemeinde, in der Seelsorge, mitteilen mit deinen Freunden, in der Zweierschaft, wo auch immer. Dazu gehört auch, dass wir zuhören, wie geht es dem anderen wirklich. Ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann mal an einem vorbeigegangen und wie man das halt so macht, wie geht's? Und du bist schon fast wieder verschwunden, weil du erwartest ja, dass er sagt, gut. Und dann sagt die Person mir, stopp mal, du hast mich doch gerade gefragt, wie es mir geht. Ja? Sag ich, ja, ich habe auch keine Zeit. Ja, aber wenn du mich fragst, dann solltest du zuhören. Ja? Also wir sollten uns echt genau fragen, ob wir diese Frage stellen. Und uns wirklich mehr Zeit nehmen füreinander. Und ich ziehe mir diesen Schuh natürlich selbst an. Und dazu gehört, und das ist der Fokus auf diesem Psalm hier, und das ist das Allerwichtigste, dass ich selbst immer wieder Gott als den wunderbaren Seelsorger aufsuche. In Jesaja 9, Vers 5 steht das, er ist der wunderbare Seelsorger. Und zu ihm komme und ihn suche. David drückt es so aus, im Vers 7. Horch auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach, errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Gefängnis heraus. Führe mich aus dem Gefängnis heraus, meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Und das ist der Grund dafür. Der Grund dafür ist, dass wir das brauchen, diese Seelsorge miteinander und diese Seelsorge von Gott, weil oftmals unsere Seele im Gefängnis ist und du merkst es vielleicht noch nicht mal. Ey, ich habe jahrelang, die ersten Jahre im Dienst, ich habe immer gedacht, ich bin pudelgesund. Ich bin kerngesund. Ich habe einen Top-Seelenzustand. Ich bin völlig frei, ja. Bis ich über die Jahre erkannte, meine Seele war im Gefängnis. Nicht so komplett, aber so einzelne Bereiche. Bei mir waren das zum Beispiel drei Dinge, wo ich völlig im Knast saß. Falsches Gottesbild, Religiosität und Menschenfurcht. Das waren bei mir so drei Dinge. Extrem. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Aber diese Dinge haben meinen Lebensstil, mein Leben geprägt, mein Dienst geprägt. Die Art und Weise, wie ich gepredigt habe, die Art und Weise, wie ich mit Leuten geredet habe. Bis ich das mal erkannt habe, wow, da ist halt eben doch nicht alles so im Top-Seelenzustand. Und das ist der Punkt, dass wir erkennen, dass wir offen sind vor Gott. Und hier wiederum, David lernte viele seiner Tiefen kennen in der Höhle drin. Deswegen sagt Gott, sag Dank alle Zeit für alles. Du kannst ihm danken dafür, dass du in diesem Spot bist, vielleicht im Moment am Abstellgleis und ihm sagen, Gott, was hast du mir jetzt hier in dieser Situation zu sagen? Und vielleicht ist das die beste Zeit deines Lebens, wo Gott dir neu begegnet oder wo du das erste Mal so richtig offen bist, in die tiefsten deiner Tiefen hineinschauen zu lassen. Und ich sage euch, was mein Gefängnis betrifft, diese drei Punkte, die ich gesagt habe, das ist wie ein Alki. Ja? Du bist immer noch trocken. Einer, der mal Alkoholiker war, der sagt nicht, ich bin kein Alkoholiker mehr. Der sagt, ich bin ein trockener Alkoholiker. Das heißt, ich kann immer wieder in dieses alte Muster hineinfallen. Und darum muss ich mich immer wieder beleuchten lassen, von Gott reflektieren lassen, von meiner Frau, von Menschen, die um mich rum sind. Damit ich hier vorwärts gehen kann. Das Gefängnis können verschiedene Namen tragen, es können Abhängigkeiten sein, das kann ein Fluch sein, den du empfindest, den Leute ausgesprochen haben über dein Leben. Sünde, Minderwert, Angst. Und wie gesagt, das Tragische ist, dass das unser Leben beeinflusst. Und Gott will dich da rausholen. Und er hat die unterschiedlichsten Arten. Sag ja zu Gottes Wegen, gab es früher mal ein Lied. Gottes Wege sind immer gut. Und dass du erlebst, was er tut. Und dann in dieser Situation wärst du vielleicht erst bereit, die Schleusen zu öffnen. Und das war hier bei, Moment, ich muss noch gerade zurückschalten hier. Im Vers 3, die Rede da, ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Das ist für mich wie so eine Schleuse. Da wird das Gefängnistor meiner Seele geöffnet. Ich öffne es und das ist wie so eine Schleuse. Da kommt die ganze Klage raus. Und das möchte Gott, weil er möchte, dass wir frei sind, dass wir frei sind von Gebundenheiten, dass wir in unserer Identität in ihm reifen können, dass wir vorwärts kommen. Und das möchte Gott. Und das kann nicht von heute auf morgen. Manchmal ist es ein langer Prozess. Du sagst, ich hänge schon seit 3 Jahren in diesem Loch drin. Schau mal, David zum Beispiel war 3 Jahre lang in der Wüste. 3 Jahre lang, aber er ist dran geblieben. Und Jesus sagt diesen bekannten Satz, das ist ja schon Sprichwort, wer sucht, der findet. Oder Jeremia 29, Vers 12 heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich glaube, dass wenn wir in so einer Not drin sind, dann fangen wir an zu schreien und dann ist es uns plötzlich ernst. Dann ist unser Gebet nicht einfach so ein Vaterunser, sondern dann ist unser Gebet plötzlich ein Schreien, eine Verzweiflung, vielleicht sogar eine Wut. Aber wir äußern das. Und darum, Gott lässt das zu, dass die Dinge uns zu ihm hintreiben. Sag ja zu seinen Wegen. Sei offen dafür, aber häng dich voll an Gott. Sei bereit, diese Schleusen öffnen zu lassen. Und wenn du das nicht alleine kannst, dann hol dir Beistand. Und hier möchte ich einfach noch mal kurz. David hat ja diesen Psalm 142 geschrieben und kurz davor diesen Psalm 34, von dem wir letzte Woche schon ausführlich gehört haben. Und da sehen wir eigentlich auch so ganz deutlich, wie er das umsetzt. Nochmal hier diese paar Verse, 2 Verse. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen errettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Ist das nicht toll? Das ist das, wo Gott uns reinbringt. Er will nicht einfach, dass wir unsere Schleusen öffnen, dass wir den ganzen Müll rauslassen und wieder unseres Weges ziehen, sondern hier ist die Rede von Strahlen, hier ist die Rede von nicht beschämt sein, hier ist die Rede Rettung aus allen Bedrängnissen. Das steht dir zu. Sarah hat mir das gestern noch gesagt, das ist wie so ein Tausch. Gott nimmt uns nicht irgendwas und sagt, gib ab, gib ab, gib ab, gib dich mir ganz hin und so weiter, sondern er füllt uns mit seinem Leben. Und dann heißt es, der Schlüssel hier, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und im Alten Testament wird als Engel des Herrn ganz oft Gott selbst, taucht da auf. Er wird manchmal angebetet. Und ich glaube, wenn dort Gott sichtbar ist, ist es eben Jesus Christus. Und Jesus Christus, und da sind wir beim Schlüssel von der ganzen Sache, und Jesus Christus, der Einzige, der die Schlüssel in der Hand hat, um dich aus dem Gefängnis rauszuführen. Im Lukas 4 lesen wir, als Jesus auf der Erde war, ginge er morgens in einen Gottesdienst, in eine Synagoge. Und da war das so üblich, da konnte jeder nach vorne kommen und die Schriftrolle lesen und auslegen, ja. Und dann heißt es im Vers 17, im Lukas 4, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Jetzt liest Jesus diese Stelle vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, ja, Jesus Christus, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagogen waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und das war ein Schock für die Leute. Aber das ist genau passiert. Jesus hat es erfüllt. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um die Erlösung zu schaffen, um uns den Schutt wegzunehmen und was Neues wiederzugeben. Und schaut mal, das ist so stark, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und manchmal bin ich nicht einfach arm vom Materiellen her, sondern ich fühle mich arm. Ich fühle mich gefangen. Ich fühle mich blind. Ich bin zerschlagen. Und da kommt er rein, um zu heilen, um Freiheit zu geben, um uns wieder sehend zu machen. Der Engel des Herrn, der lagert sich um die, die ihn fürchten. Und hier hast du die Erklärung in Römer 5, Vers 17. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. David öffnet sein Herz, er schüttet seine ganze Not vor ihm hin, weil er es schon so oft erlebt hat, dass das nicht leer bleibt, sondern er erlebt, der Engel des Herrn ist da und er beschenkt ihn neu. Und für David war das viel, viel schwieriger, wie für uns zu verstehen, weil er kannte Jesus noch nicht. Aber das liegt für uns 2000 Jahre zurück und das steht da. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er hat es erfüllt, er hat gesagt, es ist vollbracht und er beschenkt uns. Und das ist letztendlich Gnade. Völlig unverdient. Ich sage immer, es ist ganz egal, ob du verschuldet oder unverschuldet in einem Loch drin bist. Das ist völlig wurscht. Tatsache ist, dass ich drin bin. Und ich lege das hin. Ich kann meine Last ihm zu Füßen legen. Und das gilt für dich, wenn du Jesus noch gar nicht kennst. Und das gilt für dich, der du schon ein alter Hase bist. Ich muss das immer wieder neu, weil da kommt immer wieder Last. Diese Last ablegen, weil ich weiß, automatisch füllt er tauscht aus. Er beschenkt mich mit seiner Gnade. Er stellt mich wieder her. Und er lässt mich in der Kraft des neuen Lebens leben. Auch wenn du es jetzt nicht fühlst, aber es ist eine Tatsache. Und der halte ich mich fest. Und da werde ich mich voll festhalten. Und damit möchte ich jetzt abschließen, und zwar mit einem Beispiel eines Mannes, sein Name ist Jacques Chirac. Ich meine jetzt nicht den Präsident, der hieß auch so ähnlich in Frankreich, sondern dieser Mensch hier. Während der Predigt kam mir immer wieder ein Lied in den Sinn von diesem Jacques Chirac. Das Lied ist mittlerweile 40 Jahre alt, also ich möchte euch gerade vorwarnen, das wird für die Leute hier, die nur top neue Sachen hören, vielleicht ein bisschen kitschig wirken. Stopp. Gut, kommt gleich. Aber dieser Mann, dieses Lied kam mir immer wieder in den Sinn, als ich Anfang der 80er Jahre mit meinem Käferchen ganz einsam und alleine durch die Gegend fuhr, ja. Unglücklich verliebt. Das hat irgendwie nie so richtig hingehauen bei mir. Ich wurde immer zusammengeschissen von meinem Ausbilder. Ich fühlte mich so kacke, so schlecht. Aber da habe ich das erste Mal erlebt. Und irgendjemand hat mir diese CD gab es ja noch keine, Kassette gegeben. Die habe ich dann reingeschoben und dann höre ich deine Dunkelheit. Ich höre das Lied und das war mir so ein Ding. Und ich habe erlebt, wie ich Last abgeben konnte. Und dann habe ich mal gedacht, weil mir das immer wieder in den Sinn kam, dann habe ich diese Geschichte von diesem Menschen mal mir angeguckt. Und zwar kam Chuck aus einem sehr konservativen Hintergrund. Und dieser ganze Glaube, der kotzt ihn eigentlich völlig an. Und da hat er alles über Bord geworfen, gründete seine erste Rockband und war sehr erfolgreich in der Hippie-Bewegung. Also die sind bis nach Indien gegangen und haben so tiefere Erfahrungen gesucht. Er war natürlich hier Love, Peace and Rock'n'Roll. Nee, das heißt glaube ich Sex, Peace and Rock'n'Roll, ja. Also all das haben sie alles mitgemacht. Das war so die Gegend gewesen. Und dann kämpfte er für Freiheit, für Frieden und er gründete die Band Love Song. Das war so seine Philosophie. Aber er war völlig beladen mit Bitterkeit, Drogen. Die waren voll auf Drogen gewesen, fühlte eine Last um sich rum. Genau wie hier im Psalm. Und er spürte, dass seine Seele im Gefängnis war. Aber irgendwas in ihm ließ ihn zu Gott schreien. Er hat gesagt, und er hat innerlich gesagt, ich gebe nicht eher auf, bis ich das, was Gott ist, gefunden habe. Und jetzt lassen wir ihn mal persönlich da zu Wort kommen. Er wurde eingeladen in einen Gottesdienst. Und er beschreibt das folgendermaßen. Der Gottesdienst war ganz einfach und simpel. Der Prediger, der mich sehr beeindruckte, Chuck Smith, er redete von Jesus mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was er lehrte, aber ich wusste, dass dort etwas war, was ich bisher noch nicht kannte. Es war so überwältigend, dass ich schier unter Tränen zusammenbrach und meine ganze Kontrolle verlor in der Gegenwart Gottes. Es war eine regelrechte Befreiung, weil ich das erste Mal alles losließ, meine ganze Last. Bis dahin hatte ich immer versucht, alles selbst zu schultern. Tu mir das nicht auch sehr oft? Was für eine Befreiung war das, zu hören, dass Jesus das alles bereits getragen hat und dass ich das hier und jetzt loslassen kann. Und dabei ging es nicht darum, mich irgendwie geistlich beweisen zu müssen. Ja, das ist ja oft so unser Ding als Christen auch. Sondern einfach meine Zerbrochenheit und Hingabe an Gott. Erlösung und das ein Geschenk. Nach dieser Bekehrung wurde ich getauft im Heiligen Geist. Von dem Zeitpunkt an spielten wir mit unserer Band Love Song. Die haben sich auch alle bekehrt, die anderen, in den Bible Studies der Calvary Chapel. Ihr seht hier ein Bild von den lieben Jungs. Die Bärte sind ja wieder modern mittlerweile. Und ich möchte euch jetzt einfach mit reinnehmen. Zurücklehnen und nehmt dieses Lied mal, was er dort geschrieben hat, einfach für euch ganz persönlich. Hier geht es tatsächlich bei ihm um Sünde. Das kann ja auch eine Last sein, aber es gibt ja viele Lasten. Wenn du Last spürst und legst es jetzt mal ab, leg es mal ganz bewusst ab am Kreuz von Jesus. Jesus ist gekommen, um dir diese Last wegzunehmen. Lass uns das jetzt mal hören und einfach mit ins Gebet kommen. Aufstehen, wenn das Lied noch im Hintergrund ein bisschen läuft. Und nimm diesen Appell zu Herzen. Lass uns gemeinsam vor Gott kommen. Und ich meine jetzt dich, wenn du vielleicht das allererste Mal das gehört hast, dass es eine Möglichkeit gibt, die Last abzulegen, dein Gefängnis zu öffnen, dass da jemand ist, der dich versteht und der diesen ganzen Schutt nimmt, der dich nicht in der Leere alleine zurücklässt, sondern der es füllt mit seiner Gegenwart. Und er kann das, obwohl Gott heilig ist und wir sind Sünder. Gott wurde Mensch, Jesus Christus, um uns zu erlösen, stellvertretend für unsere Last, für unsere Schuld. Er hat es auf sich genommen am Kreuz. Und dass du es ihm bringen kannst, indem du, wenn du dein Herz öffnest, deine Seele öffnest und dieser Schutt geht raus, wenn wir alles bekennen, er nimmt das weg, er vergibt, er reinigt, er heilt. Und dann sagt er, ich komme in dein Leben, ich möchte es ausfüllen. Lad Jesus ein in dein Leben. Und ich möchte uns alle ermutigen, die wir schon lange unterwegs sind mit Jesus. Bei mir sind es über 40 Jahre. Und mir hat es lang gedauert, bis ich bereit war, meine Seele aus diesen Zellen, aus diesem Gefängnis rauszulassen. Lass uns wirklich das auch zu, dass Gott uns durchleuchten kann. Jetzt. Öffne dein Herz ihm. Und heute Morgen, wenn Jesus da steht, stell dir vor, Jesus steht jetzt hier, wie damals in der Synagoge, er steht jetzt hier und er öffnet diese Schrift. Und er sagt dir das heute zu. Er spricht das heute aus. Und er sagt dir heute, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, dir die gute Botschaft zu verkündigen. Dich Gefangenen, dich in die Freiheit zu lassen. Dich, wo du Dinge nicht siehst oder blind bist, wieder sehen zu können. Wo du dich zerschlagen fühlst. Einfach zu mir zu kommen, Heilung zu empfangen. Und er ist jetzt hier, er will dir begegnen. Er will mir begegnen, ganz neu. Und du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe es eben bereits gesagt, dass du dich entleerst und dann leer bist, sondern erfüllt es mit seiner Gegenwart, mit seiner Erlösung, mit seinem Geist. Vielleicht musst du beginnen damit, einfach ihm zu danken dafür, dass er dich so geschaffen hat, dass du jetzt an diesem Punkt bist und dass du vielleicht erst jetzt kapierst, wo du bist, was deine Ressourcen sind und wer er ist. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Heute ist die Schrift erfüllt. Heute, jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt da, für dich wieder neu zu öffnen. Für sein Wirken. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, ihn suchen. Wir wollen das tun mit einer Anbetungszeit und ich möchte dich einladen, wenn Gott dir was aufs Herz legt, was das ergänzt, auch nach vorne zu kommen. Und so die Gemeinde zu ermutigen. Lass uns Gott anbeten.